Willkommen zurück. Heute schauen wir uns ein Problem an, das ja so viele Gründer und Unternehmer umtreibt. Sie haben eine brillante Idee für eine App, wollen sie umsetzen lassen und holen sich Angebote ein.
Und dann geht das Chaos los.
Genau das. Unsere Quellen beschreiben das ja sehr eindrücklich. Eine Agentur schätzt 20.000 Euro, die nächste sagt irgendwas zwischen 40.000 und 60.000 und eine dritte wirft dann eine Zahl über 90.000 Euro in den Raum.
Puh.
Ja, das ist keine Entscheidungsgrundlage, das ist ein Rezept für schlaflose Nächte.
Man fühlt sich, als würde man versuchen, den Preis für ein Auto zu erfragen, aber ohne zu sagen, ob man einen Kleinwagen oder einen LKW will.
Perfekter Vergleich. Stellen wir uns mal eine Gründerin vor, nennen wir sie Anna. Anna hat ihr ganzes Herzblut, vielleicht auch ihre Ersparnisse, in diese Idee gesteckt. Und jetzt sitzt sie da vor diesen drei Zahlen und hat absolut keine Ahnung, welche realistisch ist.
Ist die erste unseriös billig oder sind die anderen einfach gierig?
Genau diese Frage stellt sie sich. Unser Ziel heute ist es, für Anna und natürlich für Sie, da mal Licht ins Dunkel zu bringen. Wir wollen verstehen, warum diese Angebote so wild streuen und wie ein sogenannter App Discovery Workshop da helfen kann.
Der ist nämlich nicht nur so ein nettes Extra.
Richtig. Wir klären, was das genau ist, was Sie dafür am Ende wirklich in der Hand halten und wie dieser Prozess Sie davor schützt, die Kontrolle über Ihr Projekt zu verlieren. Okay, packen wir das mal aus. Was ist denn die eigentliche Wurzel dieses Problems?
Die Wurzel des Problems, und das ziehen Ihre Quellen sehr, sehr deutlich heraus, ist ein Vakuum.
Ein Vakuum?
Ein Informationsvakuum. Ohne eine extrem detaillierte, schriftlich festgehaltene Definition, was diese App tun soll, ist jedes Angebot reine Spekulation. Jede Agentur füllt dieses Vakuum mit ihren eigenen Annahmen.
Okay, zum Beispiel.
Nehmen wir den Login. Der Entwickler bei der 20.000-Euro-Agentur denkt sich, ach, die meint sicher einen ganz einfachen Login, nur mit E-Mail und Passwort. Der Projektleiter bei der 90.000-Euro-Agentur rechnet im Kopf schon mit Social-Media-Login, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passwort-Wiederherstellung per SMS.
Verstehe, beide hören Login, aber im Kopf haben sie komplett unterschiedliche Produkte.
Exakt. Und das Kernproblem, das betonen die Texte, ist, niemand schreibt diese Annahmen explizit auf. Anna bekommt also drei Preise für drei unsichtbare, unterschiedliche Produkte. Sie will Planungssicherheit, bekommt aber ein Glücksspiel.
Und diese Lücke soll der Discovery Workshop schließen?
Genau, diese Lücke zwischen einer vagen Idee und einem baubaren, kalkulierbaren Plan.
Moment mal, das klingt in der Theorie gut. Aber viele Agenturen bieten doch kostenlose Erstgespräche an. Da will man doch genau diese Dinge klären.
Absolut.
Ist so ein bezahlter Workshop dann nicht einfach nur eine clevere Methode, um für etwas zu bezahlen, was man woanders vielleicht umsonst bekommt?
Das ist ein absolut entscheidender Punkt. Und die Quellen ziehen hier eine ganz scharfe Linie. Der Unterschied liegt im Ergebnis und, ganz wichtig, im Eigentum.
Im Eigentum.
Ja. Ein kostenloses Verkaufsgespräch, auch wenn es eine Stunde dauert, dient vor allem einem Zweck. Die Agentur will Ihnen einen Vertrag verkaufen. Die Notizen, die Ideen, die da entstehen, die gehören der Agentur.
Okay.
Sie können damit nicht einfach zur Konkurrenz gehen. Ein Discovery-Workshop hingegen, so wie er hier beschrieben wird, ist ein bezahltes Produkt. Eine strukturierte Arbeitsphase, oft über mehrere Sitzungen, mit einem klaren Ziel. Ihnen am Ende ein Paket an Dokumenten zu übergeben, das Ihnen gehört.
Das ist der Punkt. Es gehört mir.
Genau. Es ist keine Verkaufsveranstaltung, es ist der erste Bauabschnitt Ihres Projekts, das Fundament. Und mit diesem Fundament können Sie dann, wenn Sie wollen, zu jeder anderen Agentur der Welt gehen.
Okay, das ist ein wichtiger Unterschied. Es geht also nicht nur um Gespräche, sondern um greifbare Ergebnisse. Was wären denn so die Hauptziele dieser Phase?
Also die Quellen nennen da im Grunde vier. Erstens, die Geschäftsziele glasklar definieren. Wollen wir Umsatz machen, Nutzerdaten sammeln, einen Prozess optimieren?
Also das Warum hinter der App.
Richtig. Zweitens, die Nutzer und ihre Wege durch die App verstehen, die sogenannten User Journeys. Wie meldet sich jemand an? Wie kauft er etwas? Wie bucht er einen Termin? Das wird richtig durchgespielt.
Okay.
Drittens, und das ist der Kern, den exakten Umfang und alle Funktionen definieren und auch priorisieren. Und viertens, technische Risiken und Abhängigkeiten aufdecken. Brauchen wir eine Schnittstelle zu Stripe? Müssen wir Daten aus einem alten CRM importieren?
Alles, was später zu diesen bösen Überraschungen führt.
Genau das wird hier ans Licht geholt. Die Quellen sagen im Grunde, wenn Sie sich in Annas Situation wiederfinden mit diesen wirren Angeboten, dann sind Sie der perfekte Kandidat dafür.
Weil sie eben noch kein Fundament hat, auf dem man bauen kann. Jedes Angebot ist im Grunde ein Luftschloss.
Exakt. Und deshalb argumentieren die Quellen auch so vehement, dass man ohne diese Phase kein seriöses Angebot bekommen kann.
Okay.
Denken Sie an die Fragen, die eine Agentur beantworten muss. Wer sind die Nutzer? Was ist zum Start unverzichtbar? Was kann in Version 2? Wie viele Nutzer erwarten wir? Das hat massive Auswirkungen auf die Serverarchitektur.
Stimmt.
Und ganz entscheidend, auf welchen Plattformen soll das Ganze laufen? iOS, Android, als Web-App nativ, also direkt für die Plattform programmiert, oder Hybrid, um Kosten zu sparen?
Jede dieser Entscheidungen ist ja schon ein riesiger Kostenfaktor.
Ein Unterschied von Zehntausenden Euro potenziell. Solange das nicht geklärt ist, basiert jede Zahl auf einem Haufen versteckter Annahmen. Und das führt später unweigerlich zu diesen gefürchteten Sätzen wie: Ach, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die war im ursprünglichen Umfang nicht enthalten.
Das müssen wir nachberechnen.
Genau. Oder: Diese Änderung wird leider den Zeitplan um 4 Wochen verlängern und das Budget sprengen.
Okay, das leuchtet ein. Aber wenn ich für diese Phase bezahle, will ich ja nicht nur kluge Gespräche führen. Was habe ich am Ende konkret in der Hand?
Absolut.
Etwas, das ich wirklich besitzen und nutzen kann. Hier wird's ja wirklich interessant, denn Ihre Quellen listen 5 ganz konkrete Ergebnisse auf.
Ja, und das ist der Kern des Ganzen. Das wirklich Verblüffende an diesen Ergebnissen ist nicht nur, was sie sind, sondern wem sie Macht geben. Sie geben Anna, unserer Gründerin, die Kontrolle zurück.
Okay, legen wir los. Nummer 1.
Das Wichtigste, das PRD, das Product Requirements Document. Das ist das Rückgrat, sozusagen das Grundgesetz des Projektes. Es beschreibt in für jeden verständlicher Sprache die App-Ziele, die Nutzerrollen, die Anwendungsfälle und vor allem eine priorisierte Funktionsliste.
Must-have und nice-to-have.
Klipp und klar. Da steht drin: Must-have für den Start ist A, B und C, nice-to-have für später ist D, E und F. Dieses Dokument ist nicht nur eine Zusammenfassung, es ist Annas vertragliche Verteidigungslinie.
Das heißt, wenn später jemand sagt, ich dachte, wir machen auch noch D, kann Anna auf das PRD zeigen und sagen, nein, hier steht, D kommt später.
Lasst uns jetzt auf A, B und C konzentrieren. Genau das. Es beendet die Ich dachte, wir meinten aber Diskussionen, bevor sie anfangen.
Sehr gut. Was ist das zweite Ergebnis?
Das zweite sind Wireframes und Userflows. Man muss sich Wireframes wie die Baupläne eines Architekten vorstellen. Einfache schwarz-weiße Skizzen von jedem Bildschirm der App.
Also noch kein schickes Design?
Kein Design, nur Kästen und Linien. Aber sie zeigen die Funktion und die Anordnung. Und die Userflows, das sind Diagramme. Die zeigen, wie sich ein Nutzer von Bildschirm zu Bildschirm bewegt. Das ist der Moment, in dem die abstrakte Idee zum ersten Mal die Realität berührt.
Also sehe ich hier zum ersten Mal, ob der Bezahlvorgang, den ich mir so einfach vorgestellt habe, in der Realität vielleicht doch 5 umständliche Schritte hat.
Exakt. Und das, bevor auch nur 1 Cent für die teure Programmierung ausgegeben wurde. Man erkennt Logikfehler, bevor sie richtig teuer werden.
Macht Sinn. Nummer 3.
Das User Stories Backlog. Das klingt technisch, ist aber ganz einfach. Die Anforderungen aus dem PRD werden in kleine Aufgaben aus Nutzersicht übersetzt.
Ah, dieses als Nutzer möchte ich.
Genau, das klassische Beispiel aus den Texten. Als Patient möchte ich einen Termin in der App buchen, damit ich nicht in der Praxis anrufen muss. Jede dieser Stories bekommt klare Akzeptanzkriterien, an denen man später objektiv prüfen kann, ob die Funktion korrekt umgesetzt wurde.
Das macht den Fortschritt auch greifbar und messbar.
Richtig. Und jetzt kommt 4. eine der wirksamsten Maßnahmen überhaupt. Klare Abgrenzungen des Projektumfangs, die sogenannten Scope Boundaries.
Also was drin ist und was nicht.
Eine simple Liste mit 2 Spalten, In Scope und Out of Scope. In Scope, Registrierung, Buchung, Bezahlung mit Kreditkarte. Out of Scope, und das wird explizit genannt, Bezahlung mit PayPal, Bonusprogramm, erweiterte Adminberichte.
Das ist die beste Verteidigung gegen das, was man Scope Creep nennt, diese schleichende Ausweitung des Projekts.
Es ist die ultimative Verteidigung. Wir alle kennen doch diese Geschichten. Ein Projekt startet mit 30.000 Euro und endet bei 80.000, weil mitten im Prozess jemand sagt, ach, und eine Chat-Funktion wäre auch noch super.
Mhm.
Die Scope Boundaries sind der Punkt im Vertrag, der es Anna erlaubt zu sagen, tolle Idee, können wir machen, hier ist das separate Angebot dafür.
Mhm.
Es schafft eine gemeinsame Realität.
Okay, und das fünfte Ergebnis?
Das fünfte ist eine grobe technische und Architekturskizze. Also noch keine komplette Systemarchitektur, aber eine fundierte Empfehlung für den App-Typ, Nativ, Hybrid, Web-App, die passenden Technologien und eine Übersicht der wichtigsten Schnittstellen.
Und eine gute Agentur erklärt das auch.
Eine transparente Agentur, so betonen die Quellen, legt das offen und erklärt ihre Entscheidungen. Sie verstecken das nicht bis nach der Vertragsunterzeichnung.
Ich glaube, jetzt verstehe ich es wirklich. Das ganze Paket ist im Grunde eine Übersetzung. Es übersetzt meine Geschäftsidee in eine Sprache, die Entwickler unmissverständlich verstehen.
Genau.
Ohne diesen professionellen Übersetzer reden alle aneinander vorbei. Und erst mit diesem Paket kann Anna jetzt zu drei Agenturen gehen und Äpfel mit Äpfeln vergleichen.
Exakt. Denn dann geben alle ein Angebot für exakt denselben, klar definierten Leistungsumfang ab. Die Angebote sind dann vielleicht immer noch unterschiedlich, aber sie sind vergleichbar.
Dann kann ich eine echte Geschäftsentscheidung treffen.
Richtig. Anna kann dann sehen, Agentur A ist günstiger, weil sie vielleicht mit Entwicklern im Ausland arbeitet. Agentur B ist teurer, hat aber mehr Erfahrung. Sie kann informiert entscheiden, statt im Nebel zu stochern.
Okay. Das Paket an Ergebnissen ist überzeugend. Aber das kostet ja auch was. Was sagen denn die Quellen zu den Rahmenbedingungen, also Kosten und Zeit?
Das ist eine verständliche Sorge.
Das schreckt ja viele am Anfang ab, nochmal Geld auszugeben, bevor überhaupt etwas gebaut wird.
Ja, aber was hier faszinierend ist, ist die Relation. Im Verhältnis zur gesamten App-Entwicklung, die ja schnell Zehntausende oder Hunderttausende Euro kosten kann, sind die Kosten für diese Discovery-Phase gering.
Aber der Hebel ist riesig.
Gigantisch. Der Einfluss darauf, ob das finale Budget eingehalten wird, ist riesig. Die Quellen verwenden eine sehr treffende Analogie. Der Workshop ist wie eine Versicherung.
Eine Versicherung gegen das Scheitern. Das gefällt mir.
Man zahlt einen relativ kleinen Betrag, um das Risiko eines riesigen Schadens, also eines gescheiterten Projekts, zu minimieren. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Richtungsänderungen noch extrem günstig sind.
Klar, eine Stunde reden statt wochenlang umprogrammieren.
Genau. Eine Änderung hier kostet vielleicht eine Stunde Diskussion. Dieselbe Änderung drei Monate später in der Entwicklungsphase kann Wochen an Arbeit und Tausende von Euro kosten.
Welche Preismodelle gibt es da typischerweise?
Die Quellen beschreiben zweigängige Modelle. Das erste ist ein Festpreispaket. Das ist üblich für Projekte mit normaler Komplexität. Da weiß Anna von Anfang an, ich zahle Summe X und bekomme dafür eine definierte Anzahl von Workshops und genau die fünf Ergebnisse.
Maximale Planbarkeit.
Genau. Das zweite Modell ist eine zeitbasierte Abrechnung, also pro Tag oder pro Sprint. Das kommt eher bei sehr großen, komplexen oder innovativen Produkten zum Einsatz, wo die Discovery-Phase selbst schon explorativen Charakter hat.
Aber auch da sollte am Ende was Greifbares rauskommen.
Auch hier gilt der Kernsatz. Die investierte Zeit muss in konkrete, wiederverwendbare Artefakte umgewandelt werden, nicht nur in Beratungsstunden.
Und wie lange dauert so etwas? Haben wir da ein Gefühl für den Zeitplan?
Ja, die Quellen skizzieren ein Beispiel für ein mittelgroßes Projekt. Meist ist das ein Prozess von 2 bis 3 Wochen.
Okay, das ist überschaubar.
In Woche 1 ist meistens der Kickoff, Geschäftsziele, erste User Journeys, viel intensive Zusammenarbeit. In Woche 2 zieht sich die Agentur etwas zurück, erstellt die Wireframes, den ersten Entwurf des PRD. Da gibt es dann Abstimmungsrunden.
Und Woche 3?
In der dritten Woche wird das PRD finalisiert, der User Story Backlog abgeleitet. Und in einem Abschlussworkshop werden alle Ergebnisse an Anna übergeben und besprochen. Ein professioneller Anbieter wird da von Anfang an einen klaren Fahrplan vorlegen.
Und das Ganze ist ja auch Risikomanagement.
Absolut. Wenn wir das damit verbinden, wird der Wert noch deutlicher. Gegen den Scope Creep, wie besprochen, durch die klare Umfangsdefinition. Gegen unklare Anforderungen durch das PRD und die User Stories.
Schluss mit vagen E-Mails.
Genau. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Gegen falsche Erwartungen. Durch die Wireframes wissen plötzlich alle, wie der einfache Login aussieht. Sie sehen eine Skizze und können sagen, nein, den Knopf hätte ich gerne dort.
Die abstrakte Idee wird zu einem diskutierbaren, visuellen Entwurf.
Genau.
Was wir jetzt besprochen haben, habe ich quasi eine Liste von Fragen im Kopf, die Anna jeder Agentur stellen sollte. Die Quellen bieten ja eine sehr konkrete Checkliste.
Ein super Werkzeug.
Gehen wir die mal durch. Frage 1, die ich stellen würde, was sind die konkreten physischen Ergebnisse? bekomme ich am Ende ein PAD, Wireframes und einen User Story Backlog in die Hand gedrückt.
Entscheidend. Und die zweite, die direkt darauf folgt: Wem gehören diese Ergebnisse? Ist es mein geistiges Eigentum? Kann ich dieses Paket nehmen und damit zu einer anderen Agentur gehen?
Das ist ein absoluter Lackmustest für die Seriosität.
Absolut. Eine selbstbewusste, faire Agentur wird immer mit "Ja, natürlich" antworten.
Klar. Drittens, ist die Discovery-Phase klar im Vertrag als eigene Position beschrieben? Mit festem Preis, klarer Leistung? Oder ist das nur ein vager Nebensatz?
Sehr wichtig. Viertens, wie ist der genaue Zeitplan vom Kickoff bis zur Übergabe der Ergebnisse und dem finalen Angebot?
Und die letzten beiden zielen mehr auf die Kultur ab, oder?
Ja. Fünftens, werden in den Workshops offen Risiken und Kompromisse diskutiert oder werden einfach nur meine Wünsche abgenickt? Ein guter Partner fordert mich heraus.
Sagt auch mal, das ist eine tolle Idee, aber für den Start zu komplex.
Genau. Das zeigt, dass Sie mitdenken. Und die letzte Frage. Beinhaltet die Phase eine klar begründete Entscheidung für eine Technologieplattform? Also wird mir erklärt, warum eine Native-App oder eine Web-App für meinen Fall die beste Lösung ist.
Mit allen Vor- und Nachteilen.
Exakt. Und die Quellenschlussfolgern daraus sehr klar. Wenn die Antworten auf diese Fragen vage sind, ausweichend oder wenn die ganze Phase als kostenloses Vorgespräch abgetan wird, dann
sagt das alles darüber aus, wie ernst diese Agentur mein Risiko, mein Budget und mein Projekt nimmt.
Auf den Punkt gebracht.
Also, was bedeutet das alles für unsere Gründerin Anna? Die zentrale Botschaft, die sich durch all ihre Unterlagen zieht, ist: Diese Analysephase zu überspringen, ist die teuerste Abkürzung, die man nehmen kann.
Das kann man so sagen.
Ohne sie sind Angebote wertlos, Verträge sind schwammig und Budgetüberschreitungen quasi vorprogrammiert. Aber drehen wir den Spieß doch mal um. Das Positive ist ja, wenn Sie diese Phase richtig machen, haben Sie am Ende etwas in der Hand.
Einen echten belastbaren Plan.
Genau. Sie können damit wirklich genaue Angebote einholen, einen klaren Vertrag unterzeichnen und die Kontrolle behalten. Der professionellste nächste Schritt ist also nicht, die vierte, fünfte und sechste Schätzung einzuholen.
Nein.
Sondern eine Agentur zu finden, die diese entscheidende Vorbereitungsphase als eigenständiges, wertvolles Produkt behandelt.
Genau. Und die Quellen legen Ihnen noch einen letzten Gedanken nahe, den Sie mitnehmen sollten und der das Ganze auf den Punkt bringt. Er geht so.
Ja.
Wenn eine Agentur bereit ist, in der entscheidenden Vorbereitungsphase, in der es um Klarheit, Strategie und die Minimierung ihres größten Risikos geht, zu improvisieren und diese als kostenloses, unverbindliches Vorgespräch behandelt, was glauben Sie, sagt das darüber aus, wie diszipliniert und sorgfältig sie später mit ihrer Zeit und ihrem Budget umgehen wird, wenn die wirklich teure Entwicklungsarbeit beginnt?